Es geht um Zachäus, um einen erfolgreichen Menschen aus Lukas 19. Wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr die gerne mitbringen, aufschlagen. Das ist immer ganz gut zu mitlesen. Man kann dann auch ein Papier dabei haben und man kann dann auf die Einkaufsliste für den Samstag schon alles draufschreiben, was man sonst vergisst. Ich bringe immer meine Bibel und ein Blatt Papier mit in den Gottesdienst. Da kann man eine ganze Menge mit anstellen, mit einem Stift und einem Blatt Papier. Also falls ich zu langweilig werde, dann kann man dann da noch ein paar Sachen mitschreiben. Ansonsten darf man gerne in der Bibel auch lesen, ob man auf die Punkte kommt, die ich da auch habe und ob ich euch da die richtige Sache erzähle. Oder ob ihr sagt, na, an dem Punkt war er schwach, da würde ich das anders sehen. Also ihr sollt mitdenken, wir sind hier nicht, wir haben hier keine Vorträge, wo ich sagen würde, das ist zu 100% alles richtig, sondern es sind Dinge, die ich entdeckt habe und auf der Suche bin und auf der Spur bin und da ist es wichtig, dass man das mit kontrolliert. Also Lukas 19 und da geht's um diesen Zachäus und ich lass mal dieses Auto anspielen hier noch ein bisschen da, denn es geht eigentlich auch um diese Sache. Welche Stellung hat Jesus in deinem Leben? Ist er hier so auf dem Lenkradsitz oder ist er dann doch nur so auf dem Beifahrersitz und darf mal gerade so ein bisschen reinreden oder ist er denn hier so ein bisschen so schon im Hintergrund reingerutscht? Also das ist die Frage heute, welche Position hat Jesus in deinem Leben? Oder ist er sogar, ja, ist noch da, gell? Ein ominöses Pochen aus dem Hintergrund sagt, da ist er wohl noch. Aber ist irgendwo im Kofferraum verschwunden, soll auch bloß nicht zu laut werden, weil ich weiß ja da vorne schon, was ich mache. Und das ist so ein bisschen die delikate Frage für heute Abend. Bin ich so erfolgreich, dass ich mein Leben selbst im Griff habe und mache das schon? Und Jesus ist dann irgendwo da einsortiert in meinem Leben, aber ist so ein bisschen in dem Ranking, im Stellenwert nach hinten gerutscht. Wir gucken aber mal diesen Zachäus an im Lukas und da sehen wir, dass es genau andersrum auch geht, dass Jesus auch bis nach vorne kommen kann und die Hauptstelle treffen kann in mein Leben. Und das wollen wir mal ein bisschen betrachten und das ist Zachäus. Und wir gehen einfach mal die Verse runter und da heißt es, und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer, Archä, ein Kopf, ein Leiter der Zöllner. Und er war reich. Und das Erste, was wir hier festhalten können, ist, es gibt ein Leben ohne Jesus. Und das Leben ist manchmal bestimmt auf der Suche nach Gewinn. Dieser Mann war nicht doof anscheinend. Er war Zöllner, er war Steuerbeamter. Und das war damals in Israel. Da war Israel besetzt von den Römern, aber die Besatzungsmacht hatte keine Zeit, all diese Kleinigkeiten zu machen. Und dann haben sie dort Israeliten, Juden eingestellt, die für sie das machen. Und das war so ein Zöllner. Und die haben kollaboriert mit den Römern. Die haben mit denen zusammengearbeitet. Das kam natürlich wieder bei den eigenen Landsgenossen, bei den Israeliten und Juden, nicht gut an. Also diese Zöllnerkaste war so zwischen Baum und Borke, die war also zwischen den Römern, den Feinden und zwischen den eigenen Freunden. Und die waren also von beiden Seiten nicht gelitten. Die Römer sagten immer schon ganz klar, ihr seid immer noch die Israeliten, ihr arbeitet für uns. Und die Israeliten sagten, und ihr arbeitet schon für die Römer und euch mögen wir auch nicht mehr. Aber es war ein strategischer Punkt, denn man konnte die Steuern eintreiben auf Staatskosten. Und wie viel das jetzt genau war, war nicht immer ganz ersichtlich. Und wie viel davon auch weitergedrückt wurde an den Staat, war auch nicht ganz klar. Und so versickerte so manches Geld in der eigenen Tasche. Und so war das auch ein Posten, wo man relativ reich wurde. Und die Zöllner waren da nicht blöd und haben sich sehr bereichert. Eigentlich an ihren eigenen Landsleuten. Und dieser Zachäus war nicht nur reich, sondern er war Archä, er war der Oberste der Zöllner. Der hat's bis nach oben geschafft, der hatte Karriere. Und wir haben ja die Überschrift, es gibt erstmal ein Leben ohne Jesus. Zachäus kennt Jesus nicht, ist noch nicht da, ist noch keine Begegnung gewesen, so wie wir das lesen. Also, und das müssen wir festhalten, man kann ohne Jesus leben und erfolgreich sein. Vielleicht sitzt hier jemand und sagt, naja, das ist eine schöne Gemeinschaft hier, die sind ja ganz nett, aber es ist ein bisschen fromm hier. Ich passe hier eigentlich gar nicht so rein. Ich habe da mit dem ganzen frommen Kram nichts zu tun und mit Jesus auch nicht. Ich habe nichts gegen ihn, aber ich weiß auch nicht, ob ich für ihn bin. Aber ich lebe so mein Leben. Und manchmal wünschte ich mir so ein bisschen, dass man so einen Deal machen könnte und sagt, komm zu Jesus und du wirst reich, gesund und nie mehr krank, kriegst anständige Kinder und super Enkel und das läuft. Kein Stress in der Familie und du wirst später mit Ende 90 einfach einschlafen. Irgendwo auf dem Schaukelstuhl. Und das wäre eine Garantie. Und wehe, und dann kommt die Drohung, wehe, du kommst nicht zu Jesus, dann geht es dir dreckig, dann geht es dir schlecht, alles wird daneben gehen, du wirst krank. Also ganz geht es nicht auf, oder? Wenn wir ehrlich sind, geht es so nicht auf. Und jetzt sind wir mal so ehrlich, wir gucken mal ja in die Bibel und da sehen wir, es gibt Menschen, die werden ohne Gott reich. Die sind ohne Gott schlau und die machen auch ohne Gott Karriere. Das klappt. Wird es hier aufgenommen? Ja, gell? Ich kenne da einen Menschen. Ist ein guter Freund von mir. Der ist auch ziemlich reich. Der war in der Consulting-Branche und hat dann gleich mal Porsche geholt und war hier und sagte mir, wo man dann in den großen Hotels den besten Lachs kriegt und wo man dann aufs Rheintal runterguckt morgens und hat mir damals eine Postkarte geschrieben aus Fernost und sagt, ich bin gerade Elephant Riding gewesen, Katamaran segeln und tauchen, was man so macht als 21-jähriger Student. Also dem geht's gut. Und am Ende seiner Consulting-Branche hat er gesagt, ich packe mein Geld zusammen und jetzt ist er Pilot und jetzt fliegt er noch ein bisschen mit den Jets hin und her. Dem geht's gut. Und es ist ein freundlicher Mensch, auch das noch, gell? Und er ist gesund. Und sehr charmant und sehr freundlich. Meine Oma mit 104, die hat dann noch den Pfarrer angeflirtet, wenn der zum Geburtstag kam. Und die war ganz freundlicher Mensch und die war charmant. Also es gibt so richtig, das war so eine liebe Oma. Kennst du so liebe Omas? Wo du einfach sagst, da bist du gern. Da kriegst du auch was und du bist umsorgt und die fragt freundlich und die lächelt. Die haben eine Ausstrahlung. Hammer. Und auf der Beerdigung wurde es dann gesagt, sie war so freundlich und der Pfarrer sagte dann, hat sie noch mit mir geschäkert da, auf dem 102. Und das war alles super, aber mit Gott hat sie ja nichts am Hut gehabt. Immerhin fand ich das ehrlich bei der Beerdigung. Und der dritte, achso, das ist egal, wird ja. Man kann also reich werden. Und da kann man sich drum bemühen. Und ich wollte auch reich werden. Also es war auch meine Lebensplanung. Und da dachte ich, wie werde ich reich? Ganz legal. Das ist ja die Frage. Du kannst ja auch illegal reich werden. Das wollte ich dann auch nicht. Das ist mir zu gefährlich, am Knast dann vorbeizuschrammen. Und dann dachte ich, ich werde Banker. Weil da kommt man so nah wie möglich ans Geld. Und dann, ich komme ja in der Nähe von Frankfurt und dann läuft man den ganzen Tag mit dem Anzug rum, isst und trinkt und macht seine Deals und wird steinreich. Und dann hätte ich ein Haus gekauft und einen Pool und 5 Autos. Das war so mein Traum. Oder wie Bowser singt, gell? Also was man Liebe nennt und dann kriegt man ganz viel Geld. Ich glaube, der hat mal 40.000 für Dreh und dann muss das einfach Geld rauswerfen. Oder also man kann Karriere machen ohne Gott. Oder Meghan Markle, wer will das nicht werden? Also liest man jetzt gerade, jetzt gehen sie nach Kanada, jetzt hat sie ihren englischen Prinzen und das haut sie wieder ab. Also es ist ja, man wird ja reich und man will ja Erfolg haben. Das ist schon schön. Oder wie heißen die, ich verirre mich da immer im dritten Programm, sind es die Geissens, die so sehr reich sind? Oder? Heißen die Geissens und das andere sind die Wollnys, aber ich weiß nicht, wer es wäre. Vielleicht könnt ihr mich mal erleuchten, aber ich glaube, die einen sind die Reichen, gell? Und da geht's ab, ja, und irgendwo, wir gucken ja schon dahin, da müssen wir mal ehrlich sein, das Leben macht ja auch Spaß, wenn man ein bisschen Geld hat, gell, lebt sich ja schon leicht. Und das ist auf jeden Fall so, und dieser Zachäus hat es also geschafft, hat Karriere, ist reich, alles gut, aber er hat auch ein Problem, das ist leider dann auch da, es ist denn doch nicht so rosarot, ist nicht ganz so rosarot, wie man das so gerne hätte. In seinem Fall ist es so, das lernen wir später kennen, dass er ja in so einer Berufssparte ist, die nicht gelitten ist. Also er hatte keine gute Reputation und dann war er auch noch ein bisschen kleiner und darüber wurde er gehänselt, wurde gedisst, gemobbt und so. Und dann, damals war es noch mal so körperlich, heute hätte man wahrscheinlich den getwittert oder sowas, der einen getwittert, aber damals hat man dann, da kam der dann und wollte gucken und dann haben die sich einfach mal breit gemacht, komm, da kommt der kleine Ehe. Und dann haben sie ihn so ausgedrängt. Also es war nicht charmant, wie die mit dem rumgegangen sind. Und das merkt er. Also es ist ein Leben mit Höhen und Tiefen und man kann da ganz fröhlich ohne Gott leben. Ist so. Vielleicht ist das dein Leben. Vielleicht geht es dir gut. Du hast dein Einkommen, dein Auskommen. Hast auch deine kleinen Wehwehchen, musst mal zum Arzt und dies und das. Aber im Prinzip kommst du ganz gut durchs Leben durch. Und dann sehen wir beim Zachäus was anderes. Vielleicht sitzt er morgens mal beim Pool, trinkt seinen O-Saft und liest seine Jerusalem Post, irgendeine Nachrichten und stellt fest, da kommt Jesus. Und da heißt es nämlich in Vers 3, und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen, weil der kennt ja seine Straßen. Und dann sieht er plötzlich, Jesus soll vorbeikommen. Und er kennt ihn da. Er liest was über ihn, er kennt einen, der Jesus mal kennengelernt hat und heute, da soll der Jesus nach Jericho kommen. Und wie gesagt, Zachäus kennt seine Straßen und deshalb sucht er sich diesen Baum an dieser Kreuzung, wo dann Jesus vorbeikommen soll. Also, man kann nicht mehr sagen, er lebt ohne Jesus, aber man kann auch nicht sagen, dass er Jesus schon kennt, sondern er lebt aus dem Hörensagen. So. Ich kenne zum Beispiel die Prinzessin Diana. Für die, die den nicht mehr kennen, es ist die Mama von Harry und Sally, hätte ich mal gesagt. Prinz William und Prinz Harry, da die Mama. Die kenne ich. Habe ich persönlich getroffen, weil wir haben ja ein Freizeitheim in England und dann fahren wir auch immer durch London und da war ich in London und dann geht man ja zum Buckingham Palace und da sind wir, da gehst du in die Mall da runter. Große Straße. Und da sind so lauter kleine Paläste an der Seite, die sieht man meistens gar nicht. Man sieht nur den großen, aber das sind kleine Häuser, große Paläste und Villen, noch Stadtvillen. Und da mussten wir plötzlich an einer Einfahrt stehen bleiben und da huscht ein Auto vorbei und ich dachte, ich hätte noch Prinz Charles gesehen und mein Freund sagte, er hätte die Frau daneben gesehen, das wäre die Diana. Ja, daher kenne ich die Diana. Weil ich habe mal einen Freund, der hat gesehen, wie in einem Auto neben dem Charles wahrscheinlich die Diana saß. Ich kenne die. Kennt man die? Nee, kann man nicht sagen, gell? Aber das ist so, kennen aus dem Hörensagen. Und so ist es aber auch manchmal im Glauben, oder? Kennst du Jesus? Ja, klar. Wie kennst du denn Jesus? Ja, ich kenne da, also mein Rallye-Lehrer, der, das war schon ein Überzeugter, den kenne ich, der hat viel von Jesus erzählt, da, also ist nicht so, dass ich es nicht kenne. Wird man hier konfirmiert, im Siegener Land? Wer ist konfirmiert worden? Ist nicht schlimm, wenn nicht, ist okay. Oh, da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ich kenne auch freie Gemeinden, die nennen das biblischen Unterricht. Wer hat denn so biblischen Unterricht abgeschlossen? So, hey, okay, also hier, das sind die anderen gewesen. Gut. Gibt's welche? Kommunion, gibt's welche, die eine Kommunion besucht haben? Nee. Aber so in die Richtung ist das. Konfirmation. Und da gibt's dann auch so Pfarrer, ich kenne da jemanden und ich war da auch im Konfirmandenunterricht. Es freut mich, dass die meisten das noch kennen hier. Das ist sehr gut. Ich auch. Bin auch konfirmiert worden. Und da saß ich auch oft drin. Und ich als Konfirmand, bei uns war das nicht so wie bei den heutigen Konfirmanden, die müssen ja nur einmal im Monat kommen und dann werden sie mit Fanfaren und Trompeten begrüßt und kriegen noch einen Kuchen gebacken und ach, wie schön, dass du vorbeikommst. Bei uns war das so, Bursche, wenn du nicht 4 von 4 Sonntagen kommst, dann kriegst du aber was zu hören. So sah das bei uns aus. Und das war ein 500 großes Dorf. Das heißt, da waren 20 im Gottesdienst und es waren 10 alte Damen, meine meine Mutter so da, die war 50, die war schon, also die waren alt da hinten. Und vorne waren wir 10 Konfirmanden. So sah das aus. Und nicht Konfirmanden auf der Empore hinten links hinter der Säule, sondern in der ersten Reihe. Grusel. Und da saß ich denn da. Und dann war das Pult und es war oben und da saß der Pfarrer und dann redete er. Aber ich glaube, der hat auf jeden Fall immer zu meiner Mutter und den Älteren da hinten gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt. Pfarrer, wo die Prediger, die reden immer und man sitzt dann da und sagt, was sagt der denn da? Nicht mit mir. Aber irgendwann hat sich es geändert. Dann auf einmal dachte ich, warum guckt er mich immer an? Der redet ja zu mir. Guck doch mal woanders hin. Ich weiß nicht, ob sie das auch kennen im Gottesdienst, wo sie merken, da wird man angesprochen. Oder sie kennen jemand, der sagt, der kennt jemand. Meine Frau, die geht da hin, die glaubt, ja. Oder ich habe da Bekannte, die nehmen das echt ernst. Das ist so Glauben aus dem Hörensagen. Und so fing das hier beim Zachäus an, er sagt, ich kenne jemand, der kennt jemand, da muss wohl Jesus vorbeikommen. Und dann ist das Schöne, er bleibt da nicht stehen, sondern sagt, ich möchte Jesus kennenlernen. Der Reichtum, das bringt alles nichts. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen und er freut sich auf die Begegnung. Und das ist jetzt tatsächlich so. Und Jesus begegnet diesem Zachäus und das lesen wir mal in Lukas 19, Vers 5. Und dann, da heißt es in Vers 4, da lief Zachäus voraus und stieg auf den Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und dann begegnet ihm tatsächlich auch Jesus. Nur das war jetzt eine ziemlich unangenehme Sache, weil ja Zachäus klein war und seine Freunde ihn ja nicht haben durchgucken lassen, war er ja nicht doof und lief dann da auf den Baum. Und wenn ich das mal hier machen darf, ich putze es auch wieder, ich habe noch saubere Schuhe. Und er klettert dann auf den Baum, nicht aufs Auto, sondern auf den Baum. Jetzt ist es ein Baum, da guckt er. Und dann müsste er dann durchgucken und dann sieht er dann auf eine Gruppe, die dann vorbeikommt und da sagt er, das ist interessant. Und dann kommen die Kinder und die sind so laut, ich verstehe ja gar nichts. Und dann sind, das ist die Gruppe. Das sind so 1, 2, 3, 4, 5, 12. Das müssen die Jünger sein. Und ja, das ist er, das ist der Jesus. Und dann kommen die da lang und sagen, ich sehe sie. Und dann bleibt die Gruppe auf einmal direkt unter dem Baum stehen. Und denkt, huhuhu. Und vielleicht macht der ja ein Wunder, der Jesus. Oder vielleicht erzählt er ja was. Dann habe ich das alles mitgekriegt und ich bin live dabei. Nur dann passiert was ganz Unangenehmes. Jesus erzählt da unten nicht nur ein Wunder, sondern was macht Jesus? Jesus ist da unten. Und dann macht Jesus was, er guckt hoch. Und was passiert, ich lerne ja eure Stadt gerade kennen, ich glaube, Siegen ist ja voll, das ist ja die Town, wo man hin muss, Kreuztal und dann darüber hinaus Siegen, wir wollen es noch kennenlernen, Siegen. Wer mit Siegen nichts anfangen kann, dann halt Frankfurt die Zeil. Also geht man mal irgendwo in der Stadt und guckt mal so hoch, macht das mal. Gibt es das in Siegen irgendwas, wo man Hochhaus, wo man hochgucken kann? Und was passiert, wenn man sich in der Fußgängerzone hinstellt und so hochguckt? Dann gucken die anderen auch. Und es ist jetzt, Jesus läuft da vorbei, guckt da hoch und alle gucken hoch. Und da ist ein erwachsener Mensch auf dem Baum und läuft rot an. Eine rote Färbung da. Es ist also, die erste Begegnung ist auch ein bisschen peinlich, oder? Aber Zachäus macht's und Jesus macht es auch. Und da kommt Jesus und er begegnet ihm dort oben und er wird ein bisschen erwischt auf dem falschen Fuß. Und dann sagt Jesus Folgendes, das ist hochinteressant. Und er sagt zu ihm, und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Was macht Jesus da eigentlich? Er lädt sich ein. Das ist sehr unangenehm, oder? So einfach so, ich komme jetzt mal in dein Haus, gell? Das heißt, die Initiative geht von Jesus aus. Man kann nicht so genau sagen, wer jetzt am meisten gesucht hat, aber Zachäus will Jesus kennenlernen, aber Jesus spürt das und er lädt sich ein und sagt, ich will in dein Haus. Und das ist, was er mit jedem von uns macht und sagt, ich möchte in dein Haus. Ich möchte in dein Leben. Und das ist die große Sache. Und jetzt ist natürlich entscheidend, was passiert, wie das jetzt tatsächlich auch weitergeht. Er möchte in dein, habe ich es noch hingeschrieben, er möchte in das Haus, er möchte in das Leben, das ist im Prinzip das Ganze, was wir gesagt haben. Und um das zusammenzufassen, was wir eben hatten, er möchte in deinen Erfolg. Ich glaube nicht, dass Gott in dein Leben kommt und sagt, jetzt nehme ich dir den Erfolg weg, sondern er will in deinen Erfolg. Er will aber auch in deine Niederlagen. Und ich freue mich, dass wir das eben auch so hören konnten. Eben war es umgekehrt. Da war es eine Niederlage von der Franzi, wo sie gesagt hat, ich kam nicht durch Studien durch. Und trotzdem sagt Gott, ich möchte in dein Leben rein. Und ich will das ausgleichen und ich will es heilen und ich will dir Selbstbewusstsein geben und ich will dich dort unterstützen auf diesem Lebensweg. Ich will in dein ganzes Leben reinkommen. Und ich bin nicht da, um erstmal alles komplett umzukrempeln, sondern ich will erstmal mit dir leben. Das ist das. Viele Leute haben Angst und sagen, wenn ich Christ werde, dann nimmt er mir alles weg. Ist so gar nicht gesagt. Er nimmt am Ende das weg, was nicht gut für uns ist. Aber der Schlüssel ist, dass Jesus sagt, ich will in dein Haus. Und das ist jetzt die Begegnung. Aber ist das jetzt schon alles, was man mit Jesus erleben kann? Nee. Sondern jetzt muss die Annahme kommen. Denn es hätte ja auch anders ausgehen können. Zachäus hätte ja Folgendes machen können. Und da sieht man Folgendes. Und er sagt, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in dein Haus. Vers 5. Und da heißt es Vers 6. Und Zachäus sprang eilend vom Baum herunter und rannte davon. Hätte ja, steht da nicht. Gut, einige sind jetzt schockiert. Das ist eine ganz neue Übersetzung. Nee, aber die Geschichte hätte ja ausgehen können. Überlegt mal, da ist ein Mann, der ist reich, ist von keinem gelitten, will Jesus kennenlernen, will gucken, was passiert. Er sieht ihn, er beobachtet, wird angesprochen und plötzlich findet er es ultimativ peinlich und rennt weg. Hätte er ja machen können. Und seht ihr, manche Menschen haben Punkt 3, eine Begegnung mit Jesus, aber kommen nicht zu Punkt 4. Und wenn man sie fragt, kennst du Jesus, sagen sie, ja, mehr als hören sagen, ich habe ihn getroffen. Da war ich im Krankenhaus, boah, da habe ich geschrien und da habe ich gesagt, Gott, du musst mir helfen. Und dann hat mir Gott geholfen und wenn ich frage, und heute lebst du in der Annahme, lebst du mit Jesus? Nee. Ich habe einen guten Freund, der sagte hier an diesem Punkt mal, übrigens Stefan, ich habe gestern gebetet. Ey, Wahnsinn, was passiert? Wir waren in der Schule und er war 17 und damals hatte man da noch keinen Führerschein und er ist einfach ein bisschen schwarz auf dem Gelände rumgefahren und irgendwann fand er es ein bisschen langweilig und der ist sehr kompetent, der kann alles. Und dann hat er gesagt, fahre ich doch mal auf die Straße. Und dann fuhr der in die Straße und dann fuhr der, ja, ins Städtchen rein. Und auf einmal sieht er Autos mit typischen Farben im Rückspiegel. Damals waren die grün-weiß und hatte so blaue Dinge obendrauf. Und da wurde ihm sehr unangenehm und dann ist er gleich in die Seitenstraße rein und hat dann geparkt und er hat gebetet. Lass die Polizei an mir vorbei. Und die Polizei fuhr vorbei und er nahm das Auto und fuhr dann ganz schnell wieder zurück auf den Hof und ist nicht erwischt worden. Und hat mir das erzählt. Weil er wohl wusste, ich lebe so mit Jesus. Und ich wusste, er lebt nicht mit Jesus. Aber auf einmal hat er gebetet. Und habe ich gesagt, Hammer, dann glaubst du jetzt. Dann kommst du in die Gemeinde, da lest du jetzt die Bibel, da willst du jetzt mit Jesus leben. Und er, bist du verrückt? Nee, so ein Quatsch. Die kommen, es gibt Menschen, die kommen bis hierhin, die haben Begegnung, Moment, der Fall ist, die haben Begegnung mit Jesus. Ich war im Krankenhaus. Ich hatte eine Not, ich hatte eine Jobsuche. Und wenn ich dich heute frage, lebst du mit Jesus? Nö. Weil sie an diesem Punkt nicht sind. Sie steigen eilends vom Baum und rennen davon. So hätte die Geschichte ausgehen können. Aber so ist es ja nicht ausgegangen, sondern es geht ja anders. Da heißt es in Vers 5, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in dein Haus. Und Zachäus stieg eilend herunter und sagte, warte noch ein bisschen, ich muss vorher aufräumen. Ach nee, das steht da auch nicht. Man muss mal gucken, also ihr müsst schon gucken, was da steht zunächst mal. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Seht ihr? Und nimmst du Jesus auf? Er geht dahin und räumt noch nicht mal auf. Er bringt sein Leben nicht in Ordnung. Viele Leute denken, naja, wenn ich Christ werde, dann muss ich alt sein. Wenn ich Christ werde, dann muss ich, dann muss ich mit allem durch sein. Wenn ich Christ bin, dann muss ich vorher alles aufgeräumt haben. Dann, wenn Jesus an dein Herz klopft, will er heute rein. Und zwar eilend an diesem Tag. Und nicht in 3 Wochen. Und nicht, wenn du dein Leben hingekriegt hast. Und nicht, wenn du Karriere gemacht hast. Und nicht, wenn du deine Enkel gesehen hast. Und nicht, wenn das Haus fertig gebaut ist. Sondern er will heute in dein Leben. Und Zachäus nimmt ihn auf. Und er nimmt ihn mit Freuden auf. Und als das, Vers 7, die anderen sahen, applaudierten sie und sprachen, ach, wie schön. Nee, das steht da auch nicht. Moment, ich habe heute Leseschwäche. Also, und als das die anderen sahen, was steht da? Murrten sie. Kennt man das Wort noch? Murren, grummeln, motzen. Die motzten. Das heißt bei uns so, weiß nicht, über den Westerwald oder Motzen heißt. Bei uns in Rheinland-Pfalz mehr Motze. Gemotzt, wer da? Gemurrt. Und das heißt, wenn als Zachäus ihn aufnahm, fingen die anderen an zu schimpfen und zu lästern und sagen, aber zu dem kommt er jetzt. Und jetzt will er ein Frommer werden. Auch das noch. Und Zachäus nimmt Jesus auf. Er nimmt ihn nicht nur so auf, wie er ist, sondern er nimmt ihn auf, egal was andere Leute sagen. Und ich glaube, hier ist auch ein Absprung. Es gibt immer so einen Absprung. Es gibt Menschen, die leben ohne Jesus und sind glücklich mit ihm. Es gibt andere Menschen, die haben von Jesus wenigstens schon mal gehört, aber haben keine Begegnung. Dann gibt es andere, die haben Jesus gehört und haben eine Begegnung, aber nehmen ihn nicht auf. Und dann gibt es welche, die wollen ihn aufnehmen, aber wenn sie hören, was die anderen sagen, kneifen sie. Und da ist die Kernfrage, was ist uns wichtiger? Die Meinung der Welt, was meine Sippe sagt, was meine Freunde sagen, wie sieht denn das aus, oder was Gott sagt. Und das ist einmal am Anfang beim Christsein so, und das ist nachher auch so im christlichen Leben so, erlebe ich oft, dass wir haben eine ganz kleine Gemeinschaft, in die wir gehen, und das ist nicht alles Hochglanz bei uns. Da gibt es keine Wellnessstühle, die einen massieren beim Gottesdienst. Da gibt es kein Cappuccino vorne. Und da gibt es keine Wellness-Soundanlage und Gläser über alles. Das ist ja hier richtig hell im Vergleich zu dem, wo ich bin. Und das ist also, und da gibt es Freunde von mir, die sagen, da würde ich nie rein. Und in die Truppe will ich nicht hin. Und das da ist ja furchtbar. Und wie der leitet und wie das aussieht, da schäme ich mich ja, da gehe ich nicht hin. Schämen wir uns für Jesus, schämen wir uns über die Gemeinschaft mit Jesus oder stehen wir dazu, egal was andere motzen, schimpfen und murren. Und ich finde das schön vom Zachäus, dass er den Mut hat und gesagt, ich nehme dich auf, egal was andere sagen. Seht ihr, am Ende, wenn wir nicht gefragt, was sagen die anderen dazu, am Ende wirst du ganz persönlich von Jesus gefragt, wie war deine Beziehung mit mir? Um hier wieder aufs Auto ans Spiel zu kommen, da wird er nicht sagen, wie war es in dem Nachbarauto, da war ich hinten im Kofferraum, aber wie war ich denn in deinem Leben? War ich ein Beifahrer, aber sollte schön die Klappe halten? War ich hier auf der Hinterbank oder war ich wirklich weggesperrt? Wie sieht's aus? Und da müssen wir gerade stehen, jeder für sich. Und dann nimmt er ihn auf und feiert mit Jesus. Das finde ich hier so schön. Da heißt es hier, ich lese es jetzt mal richtig. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, ich muss heute in dein Haus. Jesus lädt sich ein. Und Zachäus stieg eilend herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Und als die umliegenden Leute das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Und Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, hierher, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und da verändert sich was. Aber das Schöne ist, er feiert mit Jesus. Er nimmt ihn auf mit Freuden und er feiert Mit Jesus besteht das. Und die Frage ist bei dieser Annahme, bist du schon in deinem Leben dazu gekommen, dass die Annahme in eine Feier gemündet hat? Feierst du Jesus? Das ist wieder, ich glaube, das sagt man heute, ist total cool, oder? Das feiere ich. Das finde ich ein schönes Wort. Oh, damit kann ich was anfangen. Es gibt andere Schimpfworte, die ich nicht verstehe und andere moderne, die ich überhaupt nicht verstehe. Aber wenn meine Tochter kommt und sagt, ey, das feiere ich voll ab. Ich sage, ja, ich auch. Das feiere ich. Feier dir die Gemeinschaft. Feier dir Jesus voll ab. Ist es schön? Bist du zum Feiern gekommen? Und da steht es, er nahm ihn auf mit Freuden. Freust du dich über die Gegenwart Jesu in deinem Leben? Freust du dich? Nicht akademisch, nicht nur, ja, wenn du mich am Sonntag fragst, natürlich, ich freue mich im Herrn. Sondern, nee, freust du dich? Freust du dich? Ja. Da wird man ja manchmal gefragt, so, bist du froh, Christ zu sein? Ja, es ist so schön. So, was ist denn schön? Ja, Gottesdienst, die Gemeinschaft. Die Bibel lesen. Oder ist es eine Freude? Bist du da durchgedrungen und sagst, mir macht das eine Freude, Gottes Wort zu lesen? Ist ein Zuspruch für den Tag. Ich freue mich, spazieren zu gehen und mit dem Herrn zu beten, weil ich habe so eine Not und da zwickt und zwackt in den Familien. Da habe ich hier eine Frage und da ein Problem und ich komme da nicht weiter und dann muss ich es meinem Herrn sagen. Und dann sagen die Leute, ich muss heute beten. Nee, ich darf heute beten, wo soll ich denn hin mit meinem Stress? Und dann kann ich es dem Herrn sagen, ich feiere mit Jesus. Und ich freue mich auf den Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich auch am Sonntag mal nicht arbeiten muss. Ich freue mich, dass es bei uns ist immer so ein bisschen Zeitdruck. Das muss alles am Samstag passieren. Die ganze Arbeit, damit ich Sonntag wirklich frei habe. Eigentlich bis Samstag 6 Uhr. Warum, sage ich später. Weil am Samstag um 6 Uhr Sport anfängt. Also bis um Samstag 6 Uhr muss bei uns geschafft werden, muss alles fertig sein. Und dann beginnt das Wochenende. Und am Sonntag wirklich mental abzuschalten, nichts zu machen, das Gehirn frei zu kriegen für die Aufgaben, die uns schon wieder drücken am Montag. Das passiert. Feierst du das mit Jesus? Hast du Auszeiten? Egal, was andere Leute sagen. Freust du dich auf Jesus? Und was hier anklingt eigentlich, und er nahm ihn auf, und wo er sagt, Zachäus, steig eilend herunter, ich muss heute in dein Haus einkehren, das erinnert uns natürlich an einen anderen Vers, in der Offenbarung, oder? Da muss Jesus auch ins Haus. Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Manchmal muss er auch von ganz hinten klopfen. Das ist übrigens ein Gemeindebrief in der Offenbarung 3, Vers 20. Sagt er nicht nur den Ungläubigen, sieh, ich stehe vor einer Lebenstür und will da rein, sondern er sagt, das ist der Gemeinde, ich stehe wieder da, könnt ihr mich wieder reinlassen? Das ist schon hart. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich einkehren und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Ich weiß das, weil wir das auswendig lernen müssen. Und wir müssen es auswendig lernen, weil die Bibelschüler das auswendig lernen müssen. Und die Bibelschüler müssen es auswendig lernen, bevor die mich fragen, muss ich es immer wieder wiederholen. Das wäre ja peinlich, wenn ich es nicht könnte. Und dann wiederhole ich das und dann frage ich mich, Herr, warum hast du das so lange gemacht? Das könnte man doch kürzer machen, diesen Vers. Sieh, ich stehe vor der Tür und will da rein. Mach die Tür auf. Aber dann lernt man das und dann steht, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand die Stimme hört. Und die Tür auftut. Seht ihr, man kann die Stimme hören, aber die Tür nicht auftun. Das ist genauso, als wenn ich im Auto bin und dann die Scheiben runterlasse. Da steht dann einer. Jo, ja, ja, schön, Herr Jesus. Und dann kann man sich gut unterhalten. Schönen Tag noch und dann fährt man weiter. Man hat Jesus-Kontakt. Da gibt's Leute, die reden mit Jesus, die erfahren Jesus, die erleben Jesus. Aber das ist immer schön draußen. Ist Jesus auch in deinem Lebensauto drin? Das ist die große Frage. Hast du mal die Tür aufgetan und da drüben die Tür aufgetan und sagst, Herr Jesus, komm mal in mein Leben rein. Das macht, der amöbt da nicht durch eine Tür durch und auf einmal ist er drin, sondern der fragt, der klopft an. Und die Frage ist, wann hast du Jesus mal deine Herzenstür aufgemacht? Und ich sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hört und nicht nur mit mir redet, sondern die Tür auftut, zu dem werde ich einkehren und das Mahl mit ihm halten, werde mit ihm feiern und er mit mir. Warum steht das nochmal drin? Weil Jesus sagt, ich komme in dein Leben und ich feiere mit dir, ich feiere dich. Aber dann gibt es zwei Arten des Feierns, des Aufnehmens. Da gibt es die Leute, die Jesus aufnehmen und dann den Eindruck haben, und jetzt muss ich ja für Jesus leiden und arbeiten. Und Jesus will mit mir feiern. Ich sage, ja, Jesus, ja, und es ist so hart und das Leben ist schwer. Und das ganze Leben ist ein Drama, wenn du in die christlichen Augen guckst. Oder bist du zu dem Punkt gekommen, wo du sagst, der Herr Jesus möchte mit mir feiern und ich möchte auch mit Jesus feiern. Das ist bei uns auch manchmal, wenn wir Gäste haben, kennt man ja auch, manchmal will man gar keine Partys machen, auch nicht Geburtstag feiern, weil man rödelt nur und die Gäste kommen und die haben ihren Spaß und dann gehen die wieder. Ich habe doch Geburtstag. Das verstehe ich heute nicht. Das hat sich heute alles gedreht. Und bei den Geburtstagsgeschenken, so bei den Kindergeburtstagen, da musst du ja die Kinder beschenken, die dich besuchen. Mein Sohn hat Geburtstag, die sollen dem was mitbringen, gefälligst. Und dann muss ich den noch, also das ist so anstrengend geworden, da feiere ich gar nicht mehr. Und bist du an den Punkt gekommen, wo du entspannst und mit Jesus feiern kannst? Da kennen wir die Geschichte von Martha und Maria. Und die eine wirbelt immer nur rum. Ja? Manchmal haben wir Besuch, meine Frau, die flitzt immer nur. Und hier Kuchen und dann hast du noch Tee und ist ja schon wieder leer. Und dann kommst du nochmal nach. Und wir, jetzt setz dich doch mal hin. Red doch mal mit uns. Und ich auch. Und dann bin ich so ein Hektiker. Und dann mache ich noch hier und die Pizza wird schon leer. Und das nächste muss angeschnitten werden. Dann muss das in den Ofen und so. Ja, 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 schön der Urlaub. Ja, und dann muss ich schon wieder gehen. Ich höre gar nicht, bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich mal feiere, wo ich mich hinsetze mit Leuten? Und das ist die Kernfrage. Feierst du wirklich mit Jesus? Bist du froh über Jesus? Nimmst du dir Auszeiten über Jesus? Oder ist, wenn ich dich fragen würde, wie ist dein Leben? Ist das so eine Martha? Ist das ein Stressen? Ein Hinterherhetzen? Und das tat er für dich. Und was tun wir jetzt für Jesus? Ich erlebe so viele Gemeinden, im Augenblick, wo viele Leute mit voller Inbrunst Gott folgen wollen und nach 2-3 Jahren im Ältestendienst kollabieren und sagen, so könnte es ja nicht sein. Es ist manchmal schwer, Ältester zu sein. Es ist manchmal schwer, Chorleiter zu sein, Jugendkreisleiter zu sein. Aber kommen wir immer wieder zu dem Punkt, wo wir sagen, stopp, mal Luft holen. Jetzt feiere ich erstmal mit Jesus. Jetzt freue ich mich an Jesus. Jetzt tanke ich erstmal auf. Jetzt muss ich meine Energiereserven erstmal füllen, bevor ich wieder was geben kann. Und das hat Zachäus gelernt. Und das ist die Annahme. Aber es kommt noch ein letzter Schritt und der ist total schön. Er freut sich nicht nur über ihn, sondern er lebt auch in der Abhängigkeit von Jesus. Jetzt hat ihn das so geprägt, dass er sein Leben in Ordnung bringt. In 19, Vers 8 sagt er, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Ich bin so überreich beschenkt, ich gebe das alles wieder zurück. Ich bringe mein Leben in Ordnung. Das heißt, Jesus, du hast jetzt die Herrschaft in meinem Leben. Du kannst das sagen. Ich bin jetzt abhängig von dir. Und du führst mich und du bist dafür verantwortlich. Wir haben es eben im Lebensbericht nochmal gehört. Ich bete ganz bewusst vor einer Prüfung. Aber wenn sie mal anders ausgeht, dann nehme ich es auch aus Gottes Hand. Und dann kann ich auch entspannen und sagen, da muss ich nicht stressen und rot anlaufen, sondern dann soll es wohl nicht sein. Und dass ich so geführt durchs Leben gehe und weiß, Gott lenkt und führt meinen Lebensweg. Und ich muss fleißig arbeiten. Ich muss mich einbringen, aber ich muss mich nicht kaputt machen. Letztendlich hält der Herr mein Leben. Und er verändert mein Leben. Das ist das Schöne. Dass ich das ertragen kann, wie auch mal so eine Niederlage. Dass ich mich versöhnen kann mit meinen Geschwistern. Dass ich Frieden finde mit meinem Dorf. Dass ich schlau werde, wie ich Dinge in Ordnung bringe, wie ich mal wieder jemanden anrufe und mich entschuldige, dass Gott mir die Kraft gibt, Dinge in Ordnung zu bringen, dass ich frei werde im Leben nach vorne. Und das erlebt er hier. Er bringt sein Leben in Ordnung und Gott verändert Zachäus. Und Zachäus wird gerettet. Da heißt es, heute ist diesem Haus Heil, Soteria oder Rettung widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Und das heißt, er erlebt, dass Gott ihm wieder gut ist. Gott ist ihm wieder gut. Und er sagt, es ist gut mit meinem Leben. Erlebst du das, dass Gott dir gut ist? Wir werden das die Tage noch genauer betrachten, weil sich das immer wieder durchzieht. Aber dass du weißt, mir ist nicht nur vergeben, sondern ich habe Rettung. Ich bin heil und ich habe ewiges Leben. Ich habe eine Zukunft. Und da heißt es im letzten Vers, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, selig zu machen, das, was verloren ist. Und dass wir in diese Welt reingehen dürfen, dass wir manchmal viel verdienen dürfen, das können wir. Aber dass wir manchmal wenig verdienen, dass wir Erfolg haben, aber manchmal Misserfolg. Aber dass wir wissen, mein Leben ist geborgen. Ich bin erfolgreich oder nicht, aber mein Leben ist geborgen in Christus. Und das ist ja das Höchste, einfach zu wissen, ich bin bei ihm. Und deshalb ist die Frage jetzt, Fazit bei dieser ganzen Geschichte, so hat Zachäus ihn kennengelernt, wenn man das mal vergleicht. Jetzt haben wir noch ein drittes, wir haben den Baum, wir haben das Auto und jetzt haben wir noch so einen Kreis. Wenn das so unser Leben ist, mit Schlaf und Arbeit, Freizeit und was auch immer und Familie, und das soll ein Thron sein übrigens. Also das ist ein Thron und darauf sitze ich. Dann haben wir hier diese vier Stufen und da darf sich jeder nochmal fragen, wo er ist. Die einen sagen, Jesus ist gar nicht da. Ups, falsche Richtung. Das ist ein Leben ohne Jesus. Aber keiner von uns kann das sagen, spätestens ab heute Abend, ihr habt alle was gehört. Also wir leben alle aus dem Hörensagen. Jesus ist da irgendwo so am Rand. Und dann ist das Clou, dann kommt Jesus in der Begegnung. Und ich hatte mal eine Konfirmandin bei uns, die haben wir dann am Ende der 3-4 Tage, wo die bei uns waren, haben wir die ganze Truppe zum Bus gebracht und da lief der Pfarrer, ein großer Kerl, und ich, und in der Mitte lief da eine Konfirmandin und dann sagte sie, kann man Jesus da auch so in der Mitte so, du hast da so einen Kreis gemalt, so am Rande parken, ich würde den schon gern haben, aber nicht so ganz, weil ich will noch saufen. Okay, klare Ansage. Das kann man so machen. Viele Leute versuchen das und sagen, ich habe ja nichts gegen Jesus und er darf in mein Leben reinwirken, aber nicht so extrem, bitte. Und das macht Jesus nicht. Er sagt ganz oder gar nicht. Ich bin nicht so ein Rotkreuzgott, der vorbeikommt, dich versorgt und verheilt, wenn du dir die blutige Knie geholt hast und dann darf ich wieder verschwinden, sondern ich will in dein Leben. Ist Jesus in deinem Leben? Hast du ihn schon mal angenommen? Nochmal, das passiert nicht von selbst. Das ist ja genau wie in den meisten Ehen ist es ja so, dass man irgendwann mal so zum Traualtar geht, ob standesamtlich oder in der Kirche. Und da wird man gefragt, willst du sie heiraten? Das ist eine Entscheidung. Und da sagt man nicht, ist das deine Frau? Ich sage, ich weiß auch nicht so richtig, aber die läuft mir in den letzten 4 Jahren nach. Also so wird es wohl sein. Und da werden immer Fragen, ich manchmal, Leute, bist du Christ? Ja, das ist, also heute fühle ich mich schon danach. Nein, du kannst Gewissheit haben, genau wie in der Ehe. Ich muss gewiss sein und ich bin nicht gewiss, wann ich verheiratet bin. Wir hatten letztes Jahr 25-jähriges Hochzeitsjubiläum. Am 10. und 11. Juni 1994, 10. standesamtlich, 11. kirchlich. Ha, das sollte ich besser wissen, aber das war der Punkt, das weiß ich. Manchmal weiß man den Tag nicht, weil man in der christlichen Familie aufgewachsen ist. Aber wo ist der Punkt, wo du weißt, ich bin gewiss, ich habe Jesus in mein Leben eingeladen. Der ist da drin. Und das hoffe ich, dass du das hast. Und da ist er drin. Und dann ist noch eine Sache, er will nicht nur irgendwie in dein Leben kommen, sondern er will eben tatsächlich auf den Thron und dein Leben bestimmen, deine Arbeit, deine Freizeit, deine Familie und was du auch immer machst. Das ist die Frage, wo willst du hin? Das ist die Frage, wo ist Jesus in deinem Leben? Im Kofferraum, auf der Rückbank oder darf er dein Leben lenken und leiten? Und ich glaube, es gibt keinen Besseren, der das Leben lenken und leiten kann als Jesus. Und jetzt kommt dieser Vers, den wir hatten, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand die Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich einkehren und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Und Jesus hat sich bei Zachäus eingeladen und Jesus möchte sich bei dir einladen. Und vielleicht sagst du zum ersten Mal, ja, Herr Jesus, komm du in mein Leben. Vielleicht musst du aber auch sagen, Herr Jesus, ich habe dich wieder an den Rand gedrückt. Komm du wieder, ich muss dich nicht neu ins Leben einladen, du bist in meinem Leben. Aber ich möchte dich bitten, wieder nach vorne zu kommen und den wichtigen Platz in meinem Leben einzunehmen. Komm wieder raus aus dieser Randnummer, wo ich dich reingedrängt habe. Und ich würde jetzt diese zwei Gebete sprechen und vielleicht könnt ihr die einfach still im Gebet in eurem Herzen mitbeten. Und ich würde mal anfangen mit denen, die Jesus vielleicht zum ersten Mal einladen. Und die sagen, ich weiß eigentlich Jesus noch gar nicht drin, ich habe das noch nicht festgemacht. Wenn du das möchtest, dann wart nicht auf morgen, sondern lad Jesus heute in dein Leben ein. Sag, Herr Jesus, ich mache dir die Lebenstür auf. komm in mein Leben. Und dann werde ich noch ein zweites Gebet sprechen, wo ich sagen kann, Herr Jesus, komm bitte wieder nach vorne, nimm wieder den ersten Platz in meinem Leben und ich möchte dich feiern. Herzliche Einladung zum Gebet. Wir können sitzen bleiben und wenn du möchtest, kannst du still in deinem Herzen einfach mitbeten. Herr Jesus, ich habe erkannt, dass ich schon einiges mit dir erlebt habe, dass du mir begegnet bist, dass wir vielleicht schon miteinander geredet haben, aber ich habe dir noch nie die Tür meines Lebens geöffnet. Ich habe dich noch nie in mein Haus gelassen und das möchte ich jetzt tun. Komm du in mein Leben und räum du mein Leben auf. Und mir ist auch egal, was andere sagen. Ich möchte, dass du jetzt in mein Leben kommst und mich nie mehr verlässt. Amen. Und dann gibt es die von uns, und da gehöre ich dazu, auch die immer wieder dich an den Rand drängen, Herr Jesus. Und wir haben festgestellt, dass wir dich immer wieder weiter nach hinten geschoben haben. Irgendwann auf den Rücksitz unseres Lebens gesetzt haben. Vielleicht sogar in den Kofferraum. Vielleicht hören wir nur noch das leichte Pochen des schlechten Gewisses. Aber wir wissen, du bist noch da. Und Herr, wir wollen uns entschuldigen, dass wir dich so verdrängt haben, dass wir wieder selbst die Regie übernommen haben. Und wir laden dich ein, wieder in die Mitte unseres Lebens zu kommen. Lenke und leite du mein Leben. Und ich möchte dich wieder feiern. Und ich möchte wieder Gemeinschaft mit dir haben. Und ich möchte wieder Freude an dir haben. Amen.